Okay, also es gab in dem Sinne keinen Stundenwechsel. Das war natürlich für die Schülerinnen und Schüler auch erstmal neu. Stundenplantechnisch war es natürlich irgendwie so organisiert, dass diese 6 Stunden sozusagen auf diesen Tag verteilt sind. Wir haben die entsprechenden Pausen gemacht, na klar, aber es war nie so, dass wir jetzt Deutsch machen und jetzt ausschließlich Musik und jetzt Geschichte, sondern es ging halt ineinander über, historische Themen aufarbeiten, eine englische Podcast-Folge dazu produzieren oder in Deutsch ein Gedicht mit dem Themenbezug zum Nationalismus. Nationalsozialismus beispielsweise zu analysieren und zu interpretieren.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegweiser Digitale Schule, diesmal Nummer 26. Ja, und wenn Sie erfahren wollen, was das Erlernen von Tanzschritten beim Charleston mit dem Umgestalten von Gedichten und noch viel mehr gemeinsam hat, dann bleiben Sie am besten dran, denn jetzt geht's um die Lernwerkstatt mit Julia Hastedt. Hallo Julia.
Hallo Tobias.
Ihr habt bei euch an der Schule ein ziemlich cooles Projekt gemacht. Da wollen wir drauf eingehen. Lernwerkstatt Demokratie und Diktatur. Bevor wir das aber machen, erzähl doch mal was zu deiner Person. Das ist ja am Anfang immer so, damit wir auch wissen, um welche Person es heute so geht.
Ja, mein Name ist Julia Hastedt und ich bin Lehrerin am John-Brinkmann-Gymnasium in Güstrow im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, komme also aus dem hohen Norden, bin auf Twitter und Instagram unterwegs als @Medienlehrerin und interessiere mich vor allem für Möglichkeiten des digitalen Lehrens und Lernens, vor allem im Kontext natürlich meiner Fächer Sozialkunde und Geschichte.
Ja, du hast ja auch Twitter, erwähnt. Also kann ich wirklich nur wärmstens den Zuhörern empfehlen. Es kommt immer sehr viel Input, von dir auf Twitter. Da haben wir uns auch vor ewigen Zeiten, denke ich, kennengelernt. Es ist immer interessant, dir zu folgen. Und ja, du hast vor einiger Zeit über euer Projekt, die Lernwerkstatt, auch erzählt. Und das war für mich Anlass genug, dass wir dann dazu einen Best-Practice-Artikel im Wegweiser Digitale Schule schreiben und natürlich heute auch diese Podcast-Folge machen. Was hat denn jetzt eigentlich das Erlernen von Charleston-Schritten mit dem Umgestalten von Gedichten zu tun?
Das war beides Teil unserer Lernwerkstatt Demokratie und Diktatur. Vielleicht grundsätzlich zum Setting der Lernwerkstatt. Das ist ja prinzipiell nichts Neues, dass fächerübergreifend gearbeitet wird. Das Besondere bei uns im Kontext war tatsächlich, dass wir das mit einer iPad-Klasse gemacht haben, also Schülerinnen und Schüler, die alle ihr eigenes elternfinanziertes Gerät haben und wir diesbezüglich auch während der Schulschließungen und aber auch während des Hybridunterrichts diese Lernwerkstatt jeweils einen Tag in der Woche komplett gestalten konnten. Und Charleston steht für Musik, Gedichte, für den Deutschunterricht. Da haben wir schon mal zwei der Fächer, die an der Lernwerkstatt beteiligt waren. Leitfach war das Fach Geschichte und entsprechend ist auch noch als viertes Fach Englisch mit dabei gewesen, sowie ein sogenannter Wahlpflichtunterrichtskurs, wie man das bei uns bezeichnet, in dem dann vor allem auch das kreative Gestalten und digitale Arbeit mit implementiert worden ist.
Wenn du sagst, jeder Montag, dann war das ja ein komplettes Halbjahr lang. Jeden Montag, diese Lernwerkstatt, ja?
Exakt. Also wir haben im zweiten Schulhalbjahr mit begonnen, mit einer 9. Klasse. Hat einfach damit zu tun, dass im Rahmenplan für das Fach Geschichte in Mecklenburg-Vorpommern im zweiten Halbjahr der Jahrgangsstufe 9 die Bereiche Weimarer Republik und Nationalsozialismus vorgesehen sind. Und man muss tatsächlich sagen, dass das Fach Geschichte eigentlich in der Jahrgangsstufe 9 in MV nur 45 Minuten die Woche hat. Und das ist natürlich super wenig für so sehr wichtige Themen. Und deshalb haben wir da zusammen agiert und gesagt, da kann man super fächerübergreifend arbeiten, weil mit Quellen arbeiten, Gedichten, Musik, da kann man ganz viel historisch dann auch verbinden. Englisch als Sprache bietet auch viele Möglichkeiten, dort zu agieren. Und so haben wir quasi eine Stunde Englisch mit hineingenommen, eine Stunde Deutsch, eine Stunde Musik, eine Stunde Geschichte und 2 Stunden Wahlpflichtunterricht. Und dann hatten wir sozusagen komplett 6 Stunden immer den Montag gemeinsam. Leider Corona-bedingt relativ häufig digital. Aber das war spannend, dann das in dieser Form auch umzusetzen.
Da kommen wir dann gleich noch drauf, um diese Umsetzung und auch die Verwendung der iPads oder allgemein der Einbezug von digitalen Medien. Wenn du sagst, fächerübergreifend, und du hast ja jetzt auch diese Fächer so erwähnt, die am Montag immer waren, dann denke ich, kann man sich das aber nicht so vorstellen, dass da von 8 Uhr bis 8:45 jetzt dann Geschichte war und danach dann die anderen Fächer, sondern ihr habt das ja eigentlich so auch aufgebaut, dass man eigentlich gar keinen Stundenwechsel in der Art und Weise als Schüler unbedingt wahrnimmt, ja.
Richtig, also es gab in dem Sinne keinen Stundenwechsel. Das war natürlich für die Schülerinnen und Schüler auch erstmal neu. Stundenplantechnisch war es natürlich irgendwie so organisiert, dass diese 6 Stunden sozusagen auf diesen Tag verteilt sind. Wir haben die entsprechenden Pausen gemacht, na klar, aber es war nie so, dass wir jetzt Deutsch machen und jetzt ausschließlich Musik und jetzt Geschichte, sondern es ging halt ineinander über, historische Themen aufarbeiten, eine englische Podcast-Folge dazu produzieren oder in Deutsch ein Gedicht mit dem Themenbezug zum Nationalsozialismus beispielsweise zu analysieren und zu interpretieren. Und da waren einfach ganz viele Möglichkeiten gegeben im Laufe eines Tages. Und das Schöne war halt einfach auch, dass wir immer ja relativ viel gemeinsam auch als Lehrerinnen und Lehrer dabei gewesen sind. Also möglichst immer zur Begrüßung waren alle dabei und dann meistens 2 Kolleginnen und Kollegen zur Betreuung. Manchmal waren wir auch zu dritt, je nachdem, wie gerade parallel auch andere Unterrichtsverpflichtungen waren. Und das hat wunderbar funktioniert.
Du sprichst jetzt gerade vom Distanzlernen, oder?
Ja, beziehungsweise auch einmal tatsächlich in Präsenz, weil das einfach schon so getaktet gewesen ist, dass wir halt im Team diese Lernwerkstatt vorbereiten. Wir haben uns immer donnerstags getroffen morgens und haben das Ganze geplant und besprochen, was so passiert, die ganzen Materialien vorbereitet, digital natürlich, und waren dann montags auch immer, wann jemand auch mal eine Freistunde hatte, dass man sich immer mit eingebracht hat. Und das war eine tolle Bereicherung, glaube ich auch, dass man einfach nicht nur eine Lehrkraft, sondern da auch wirklich Team-Teaching und auch eine gemeinsame Abschlusspräsentation am Ende war.
Das Ganze war immer auch eingebettet in Videokonferenzen. So habt ihr dann auch Kontakt gehalten mit den Schülern, oder wie kann man sich das vorstellen?
Kann man sich das vorstellen? Also grundsätzlich war ja von Anfang an das Besondere an dieser Lernwerkstatt, dass halt eben digital mit iPads gearbeitet worden ist. Das heißt, ganz viele Materialien, Aufgaben, Angebote sind eben auf Methoden auch des digitalen Lehrens und Lernens mit angewandt worden. Und dann haben wir Videokonferenzen gemacht, gemeinsam Impuls, dort kreativ, mal mit Mindmapping, mit Bildimpulsen, ganz viele Sachen gestaltet. Zwischendurch, wenn dann Arbeitsphasen waren, waren die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel in Breakout-Rooms, konnten in kleinen Gruppen arbeiten, wir konnten mit dazu jeweils beraten. Sie konnten natürlich auch mal die Videokonferenz verlassen und dann hatten wir eine Uhrzeit, wo wir uns wieder getroffen haben zur Ergebnispräsentation. Und der große Vorteil natürlich an der digitalen Umsetzung ist natürlich auch gewesen, dass wir externe Personen mit einbeziehen konnten, die dann sich zugeschaltet haben, auch im Rahmen der Videokonferenz, und Impulse eingebracht haben. Unter anderem einen Güstrower, der als Zeitzeuge von damals noch berichtet hat, beziehungsweise ganze Zeitungsartikel gesammelt hatte, jemanden aus Weimar vom Verein des Hauses der Weimarer Republik. Und das waren auch, glaube ich, für Schülerinnen und Schüler ganz interessante Impulse, die wahrscheinlich in Präsenz nicht einfach sich ins Auto gesetzt hätten und mal so schnell irgendwie mehrere Stunden sich ins Auto setzen, um Schülerinnen und Schüler einen Impuls zu geben.
Ja, ohne Frage. War den Schülern vor Corona schon das Arbeiten mit Videokonferenzen bekannt oder seid ihr da auch ganz spontan, wie die meisten Schulen, dann eingestiegen und habt halt den Schülern kurze Instruktionen gegeben, wie das geht und wie das auch mit Breakout-Rooms und so funktioniert? Wie sah das bei euch aus?
Also die waren natürlich technisch relativ fit, weil die bereits seit Beginn der Jahrgangsstufe 8 eben mit den iPads arbeiten. Deswegen erlernen das auch sehr intuitiv. Die Arbeit mit Videokonferenz-Tools haben wir aber natürlich auch erst dann angefangen, als es Corona-bedingt notwendig war. Da gab es natürlich auch gewisse Absprachen, was so Verhaltensweisen angeht in Videokonferenzen. Ne, Hinweise, dass man sich auch in Breakout-Rooms Unterstützung holen und anfordern kann. Und besprochen, wie man miteinander umgeht und agiert. Und das hat aber sehr, sehr gut funktioniert und gab kaum Schwierigkeiten. Das Einzige, was natürlich, glaube ich, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer erlebt haben, ist natürlich, dass die Kamera oft ausbleibt. Auf der einen Seite total verständlich, auf der anderen Seite ist das manchmal komisch, gerade als Lehrkraft, wenn man natürlich, wir hatten unsere Kameras in der Regel immer an, dass man so ein bisschen wie so eine schwarze Wand vor sich hat. In den kleinen Gruppen hatten sie oft die Kamera an. Das sind so Phänomene, die wir, glaube ich, alle so ein bisschen beobachtet haben.
Ja. Du hast jetzt auch die Materialien angesprochen, dass die ja digital zur Verfügung gestellt worden sind. Wie sah das, ihr habt da iPads verwendet, wie sah das da konkret aus? Wie habt ihr die Materialien an die Schülerinnen und Schüler gebracht?
Ja, wir haben uns da von Anfang an als Team mit den vier Kolleginnen und Kollegen sozusagen ein Konzept überlegt, wie wir auch einen roten Faden und eine starke Struktur für die Schülerinnen und Schüler da reinbekommen bei allen freien Arbeitsmöglichkeiten, die die Lernwerkstatt bietet. Und da haben wir einfach für uns festgelegt, okay, am Ende soll ein großes Lernprodukt stehen und das war ein E-Book sozusagen, was wir mit Book Creator erstellt haben. Und in dieses E-Book sind während des gesamten Lernwerkstattprozesses die Arbeitsergebnisse eingepflegt worden in Form von Bildern, die Videos, Audioaufnahmen. Das bietet halt eine tolle Möglichkeit, sämtliche Formate einzubinden und zu bündeln. Und von uns, von Lehrerinnen und Lehrerseite, gab es zu jedem Lernwerkstatt ein sogenanntes Materialheft, klingt jetzt ein bisschen technisch, war dann in der Regel eine Pages-Datei, wo die ganzen, also zum einen Aufgabenstellungen enthalten waren, aber eben auch Verweise zu Materialien, da waren Videos eingebunden, dort haben wir Quellen mit einbezogen, dann waren da auch die Links drin, zum Beispiel zu einem Video mit Virtual Reality und ähnliches, sodass da eine relativ starke Struktur auch war, dass die Schülerinnen und Schüler wussten, okay, woran arbeiten wir heute, was sind die Wahlaufgaben, dass auch alle sehen, woran vielleicht andere Schülerinnen und Schüler sich versucht haben, dass das quasi anderen nicht verborgen bleibt. Und ergänzend dazu gab es einen sogenannten Methodenhefter, klingt jetzt auch technisch, aber das war eine Datei, wo wir sozusagen regelmäßig aktualisiert haben und nochmal methodische Hinweise gegeben haben, auch zum Beispiel, wie baue ich eine Lead-Analyse auf? Da waren Vocabulary Help drin für den Englischbereich. So wichtige Hinweise einfach zu ihrem Arbeiten, was sie einfach auch nach der Jahrgangsstufe 9 im nächsten Schuljahr immer noch verwenden können, wenn sie irgendwie nochmal nachschauen wollen, okay, wie arbeitet man mit Karikaturen? Wie analysiert man Plakate? Also quasi so einen richtig schönen, in Anführungsstrichen, digitalen Hefter, um dort auch immer noch mal nachzuschauen, okay, was sind gewisse Strukturen, Vorgaben, an die man sich dann bei der Bearbeitung von Aufgaben auch orientieren kann.
Wie wurden dann diese Materialien, also Materialheft, Methodenheft, wie wurde das an die Schüler gebracht? Gab es da einfach eine iCloud-Freigabe? Wurden die per Mail versendet? Wahrscheinlich nicht, weil teilweise sind die dann von der Dateigröße her zu groß. Wie habt ihr das gehandelt?
Ja, genau. Also wir haben eine datenschutzkonforme Cloud. Wir arbeiten auf Nextcloud-Basis, also bis jetzt noch. Wir werden bald umsteigen auf eine Landeslösung. Aber haben eine datenschutzkonforme Cloud, die an der Schule insgesamt verwendet worden ist. Und die haben wir natürlich auch genutzt, dass entsprechend cloudbasiert dann die Materialien einfach hochgeladen worden sind. Ne? Dann konnten die Schülerinnen und Schüler darauf zugreifen und wir haben natürlich in Videokonferenzen auch immer die Möglichkeit gehabt, das ist ja auch das Schöne, den Bildschirm zu teilen. Wir haben es gezeigt, wir haben es besprochen. Die Schülerinnen und Schüler konnten immer natürlich auch ihre Bildschirme teilen und ihre Lernprodukte vorstellen, dass da sozusagen auch viel Austausch und Kommunikation war.
Und auch das Hochladen der Produkte der Schüler hat dann auch in die Nextcloud dann stattgefunden, in geteilten Ordner.
Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also wir Lehrerinnen und Lehrer haben entsprechend Upload-Ordner. Und tatsächlich ist es so, dass im Rahmen der Lernwerkstatt in der Regel immer Ergebnissicherungen waren, so Präsentationen, auch Wertschätzung gegenüber den Schülerinnen und Schülern, dass wir deren Lernprodukte, Arbeitsergebnisse besprochen haben, Hinweise, Tipps gegeben haben. Und wenn dann auch zur Bewertung beispielsweise mal was eingefordert worden ist, ist das uns Lehrerinnen und Lehrern sozusagen hochgeladen worden. Und auch am Ende das E-Book wurde uns dann auch entsprechend hochgeladen. Ja. Aber natürlich so, dass die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler die Arbeitsergebnisse nicht sehen in dem Fall. Ne? Am Ende haben wir so eine Präsentationsrunde gemacht, wo wir auch die Eltern zu eingeladen haben. Und da haben die Schülerinnen und Schüler dann auch ihre E-Books präsentiert. Das war auch ein schöner Moment einfach. Weil sie natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit investiert haben. Das darf man nicht vergessen. Also gerade in Zeiten von Corona entsteht da ja doch häufiger manchmal der Eindruck, dass vielleicht einige weniger zu tun hatten oder nur ein, zwei Aufgaben vielleicht irgendwo aus dem Lehrbuch oder ähnliches. Und der Montag war natürlich schon sehr intensiv für die Schülerinnen und Schüler, ne? Weil es eine sehr enge Betreuung durch uns gab. Natürlich auch viele Aufgaben, die oft kreativ waren, gar keine Frage. Und wir haben uns auch natürlich um viele Methoden, Abwechslungen und verschiedene Zugänge auch bemüht. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich daran arbeiten. Und Arbeiten braucht Kraft. Und das ist nicht zwangsweise in der Jahrgangsstufe 9 damit verbunden, dass gesagt wird, hey, klasse. Sondern, boah, es ist schon immer auch anstrengend. Ne? Das ist natürlich auch ein Ergebnis davon. Und am Ende war aber einfach zu sehen, wie stolz sie auch gewesen sind. Und wenn man sie jetzt heute bittet und fragt, ob sie mal was präsentieren oder auch anderen Schülerinnen und Schülern zeigen, dann machen sie das auch sehr gerne. Und das zeigt auch dann im Nachhinein, dass sie doch auch sehr stolz auf ihre Ergebnisse sind. Auch wenn sie natürlich währenddessen, das war ja auch das erste Mal, dass wir diese Lernwerkstatt in dieser Form durchgeführt haben, natürlich auch immer wieder ja, deutlich gemacht haben, wie anstrengend sie das finden und wie schwierig. Das ist natürlich dieser Ansatz, dass wenn man so starke Umstrukturierungen vornimmt, wie dieses fächerübergreifende Arbeiten, dass das eine Riesenumstellung ist für Schülerinnen und Schüler, die es seit Jahren nicht anders kennen, dass halt Deutsch ein eigenständiges Fach ist und Geschichte und Musik, ja, und Englisch, die im Grunde für sie schubladenmäßig getrennt sind. Und das braucht echt sehr, sehr viel Zeit.
Du hast Bewertung als einen Stichpunkt angeführt. Wurde dann hier auch fächerübergreifend bewertet oder wurden dann die einzelnen Fächer herangezogen? Wie habt ihr das so geregelt?
Also da haben wir zum Teil die einzelnen Fächer zu herangezogen. Grundsätzlich haben wir es so gehalten, dass in Englisch und Deutsch keine verpflichtende Notengebung notwendig war, weil einfach da auch genügend weitere Stunden sozusagen in der Stundentafel gewesen sind, die möglich waren. Und in Geschichte und Musik, wo natürlich nur 45 Minuten reguläre Unterrichtszeit sind, brauchten wir natürlich Bewertungen, klar. Und die waren dann auch fächerspezifisch. Also Musik war zum Beispiel eine Liedanalyse, und einmal auch die Komposition von Musik thematisch passend, mit GarageBand zu dem E-Book. Ja? Und darüber hinaus gab es dann auch immer die Möglichkeit, nochmal Noten zu verbessern, freiwillig was einzureichen, was dann von den Schülerinnen und Schülern in Anspruch genommen werden konnte. In Geschichte war es ähnlich, dann war es auch spezifisch, also dass dann mit Quellen gearbeitet worden ist, oder eben auch mal mit Virtual Reality, wo es dann darum ging, Aufgaben, ne, dazu zu bearbeiten und natürlich auch entsprechend eigene Urteile darüber zu formulieren, wie sie denn bestimmte Dinge auch einschätzen. Und dann hatten wir den ja, Wahlpflichtunterricht mit dabei, der wird auch bewertet und dort haben die Schülerinnen und Schüler sozusagen zwei Noten bekommen für die Gestaltung des E-Books. Da wurde tatsächlich die Medienkompetenz dann mit bewertet. Wie wurde das E-Book gestaltet? Dann wurde darauf geachtet, dass zum Beispiel so ein Inhaltsverzeichnis mit dabei ist, dass die Quellen angegeben werden. Also auch auf solche Sachen haben wir viel Wert gelegt, ne? Dass nicht einfach irgendwelche Bilder, Grafiken aus dem Internet ohne Quellenangaben verwendet werden und ähnliches. Wurde auch auf Layout geachtet, war eine Vollständigkeit gegeben dessen, was erbracht werden sollte. Und das haben die Schülerinnen und Schüler auch sehr, sehr ernst genommen und da sind wirklich ganz tolle Sachen auch bei entstanden.
Ihr habt ja dann nicht nur klassisch mit Apps, mit Materialien gearbeitet, sondern ihr habt dann auch Social Media mit eingebunden. Stichwort Instagram. Vielleicht kannst du den Zuhörern da ein bisschen was dazu sagen.
Ja, also für uns ist natürlich auch wichtig zu schauen, wie bekommt man zeitgemäße Kompetenzen auch ausgeprägt und Verbindungen geknüpft auch zu ihrem Alltag und Beziehungen. Und ich glaube, wir kennen auch alle Informationen und Fotos darüber, dass Schülerinnen und Schüler sich in Konzentrationslager beispielsweise in unglücklichen Selfie-Positionen fotografieren, das veröffentlichen oder in Berlin, ne, beim Denkmal für die ermordeten Juden Europas, was dort immer auch an Fotos und Selfies im Netz landet. Da ist Arbeit, Social Media und historisch-politische Bildung einfach super wichtig und das haben wir auch mit eingebunden. Es waren unter anderem auch mal eine Aufgabe mit dabei, wo Schülerinnen und Schüler Stories erstellt haben zu politischen Themen. Und die haben wir dann über unseren schulischen Instagram-Account, JBG-Güstrow, auch sozusagen als Story veröffentlicht. Und diese Stories haben wir dann auch, das war im Bereich im Kontext mit der Thematik Weimarer Republik, wurden dann auch vom Haus der Weimarer Republik dann nochmal repostet. Das war auch so eine gewisse Form der Wertschätzung, fand ich, gegenüber den Schülerinnen und Schülern, die sich halt überlegt haben, okay, wie können wir denn eigentlich im Story-Format historisch-politische Inhalte auch vermitteln und einfach den Schülerinnen und Schülern, die jetzt, ich sag mal, primär Zielgruppe unseres Instagram-Accounts sind, vielleicht an bestimmte Themen auch nochmal erinnern. Und der zweite Kontakt war dann mit Instagram im Zuge dessen, dass eine Schülerin zu mir kam und meinte, Mensch, Barstedt, ich bin aufmerksam geworden auf den Account ich bin Sophie Scholl. Der ging ja auch sehr stark durch die Medien und ich fand es total spannend, dass dieser Impuls von den Schülerinnen und Schülern ausging. Und dann haben wir halt kurzerhand einfach mal den Account auch kontaktiert. Da war der schon relativ groß, da habe ich gar nicht gedacht, dass die tatsächlich da reagieren. Aber wir waren dann sehr positiv auch überrascht von dem Projekt. Und wir haben sie dann eingeladen zu unserer Abschlussveranstaltung mit den Eltern und Schülerinnen und Schülern. Und dort waren dann mit zwei Verantwortliche von diesem Instagram-Account mit dabei und haben so ein bisschen was dazu erzählt, was sich dabei gedacht worden ist, wie agiert wurde. Und das war natürlich für die Schülerinnen und Schüler total spannend und auch so diese Nähe herzustellen, zu erkennen, okay, und wenn wir Personen kontaktieren und fragen, ob sie sich Zeit für uns nehmen, für Austausch und Impulse und was erklären, dann machen das ganz viele auch. Und man muss aber halt auch da einfach den Versuch starten und versuchen, Kontakte aufzubauen und zu knüpfen, um dann eben solche Erlebnisse für die Schülerinnen und Schüler auch zu haben. Das war aber auch für uns als Lehrerinnen und Lehrer irgendwie schon echt was Besonderes, das muss man schon sagen.
Das glaube ich, also so klingt das. Und ich denke, das ist so ein wunderbarer Ansatz. Social Media ist ja einfach die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler schlechthin. Und Instagram und TikTok sind da an erster Stelle. Und ich glaube, auf keinem Smartphone fehlt das. Und dann als Lehrkraft oder als Lehrkräfte in eurem Fall dann zu sagen, wir bedienen uns jetzt auch dieser Medien und wir zeigen den Schülern damit auch, dass sie zum einen eine Stimme haben, rauszugehen ins Netz damit und gleichzeitig aber auch zu merken, dass es auch wirklich eine in unseren Augen sinnvolle Anwendung von Social Media gibt. Also nicht nur immer die Schminktipps und die Let's Play-Videos, die es gibt, sondern dass man das Ganze natürlich auch im schulischen Kontext, später vielleicht auch im beruflichen Kontext nutzen kann. Also ich möchte da gar nicht die andere Nutzung schlecht reden, aber es gibt halt doch noch mehr und das zeigt auch euer Projekt dann, wenn ihr das dann so verwendet. Das finde ich ganz klasse.
Und es zeigt tatsächlich auch ein bisschen, wie das so Nachwirkungen hat. Also wir hatten in einem Lernwerkstatttag zum Beispiel auch so eine Online-Führung mit jemandem vom Denkmal der ermordeten Juden Europas, vom Holocaust-Denkmal in Berlin. Und es war total spannend, weil wir werden jetzt bald zeitnah eine Klassenfahrt auch nach Berlin machen, sofern die dann stattfinden kann, Corona-bedingt. Und da haben die Schülerinnen und Schüler dann auch als Wunsch geäußert, wenn die Möglichkeit besteht, dass wir da jetzt dann auch richtig hin können und uns das nochmal anschauen, obwohl sie davon schon was gehört haben. Und da habe ich gedacht, das ist faszinierend und beeindruckend, weil dann diese Erfahrungen, die sie gemacht haben, doch nicht spurlos sozusagen an ihnen vorbeigehen. Und natürlich gerade auch durch diese Vernetzung, ne, diese Aspekte mit dem Charleston-Tanz, ne, das hattest du vorhin einmal aufgegriffen, und auch einmal rhetorisch verzehren bestimmte Gedichte, alles so, was so zeitgemäß damals gewesen ist, mit Rezitationen so einiges zu machen, stimmlich, ne? Also wie sie auch Impulse rüber, sie Begriffe, Worte betonen kann. Teilweise wurde dann auch mal gerappt. Das waren schon echt schöne Momente auch, die dann auch, obwohl es ein super ernstes Thema ist, diese Zeiten, die wir da historisch analysiert haben, dass wir auch immer versucht haben, die verschiedenen Perspektiven aufzumachen und uns eben damit auch auseinanderzusetzen und zu befassen.
Ja, das macht es sehr lebendig, ja. Was waren so die Top 5 Apps, Julia, die die Schülerinnen und Schüler mit ihren iPads so verwendet haben?
Tatsächlich haben wir mit ganz vielen Sachen gearbeitet, die eigentlich in-house beim iPad dabei sind. Ne? Sie haben viel mit Pages gearbeitet, mit Keynote Sprachmemo für die Aufnahmen, mit Book Creator das E-Book erstellt letzten Endes und natürlich dann die App für die Videokonferenz. Das waren so die 5 Spots, sag ich mal so. Natürlich als sechste, sei jetzt mal einfach angemerkt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit GoodNotes als digitale Hefterführungsersatz, sag ich mal. Und damit haben sie natürlich auch viele Aufzeichnungen für sich gemacht, die sie dann entsprechend mit eingebunden haben. Also wir werden dieses Projekt auch fortsetzen. In diesem Schuljahr werden es zwei Klassen machen. In diesem Fall werden es zwei Klassen sein, die keine eigenen Geräte haben, sondern dann jeden Montag mit Leihgeräten arbeiten werden. Aber auch, dass zum einen die Medienkompetenz gefördert wird, aber auch einfach dieser Thematik der Demokratiebildung, Partizipation und einfach auch der historischen Betrachtung viel mehr Zeit beigemessen werden kann, als es eigentlich der Rahmenplan des Landes mit den nur 45 Minuten die Woche vorsieht.
Julia, man merkt wirklich bei der kompletten Folge, dass ihr diese Lernwerkstatt wirklich atmet, dass ihr als Lehrkräfte, wir als Schüler, unheimlich viel Spaß daran habt, dass das Ganze natürlich auch mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist und dass ihr dieses Thema und die Schüler und auch die Zeit, die ihr dem Ganzen dafür opfert, aber sinnvoll opfert natürlich, dass ihr das wirklich ernst nehmt und das auf so breite Beine stellt, mit so vielen Fächern, dieses fächerübergreifende Arbeiten. Ich glaube auch, dass es bei den Schülern, das hat man jetzt auch gehört, wirklich zu einer erheblichen Motivation geführt hat und dass das eigentlich ein Lernen ist, das so richtig nachhaltig ist und dass man sich wirklich, es zeigt halt auch, dass man sich wirklich mal verabschieden muss von den Zwängen, die halt der Lehrplan oft mit sich bringt. Du hast es ja erwähnt, mit Geschichte nur eine Stunde, dass man auch viele Freiheiten hat und dass man die unter anderem in so einer Lernwerkstatt nutzen kann und das auch sehr intensiv und nachhaltig, denke ich, mit digitalen Medien gut angereichert unterstützen kann. Also finde ich wirklich eine rundum gelungene Idee. Und ich glaube auch, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wirklich auch sich schon im Kopf Gedanken machen, entweder wie sie das ähnlich aufziehen können oder wie sie vielleicht auch ganz, ganz andere Themen in ganz anderen Fächern auch in so eine digital gestützte Lernwerkstatt einbauen können.
Ja, das war für uns auch total spannend und du hast es gesagt, wir haben es jetzt ja das erste Mal umgesetzt und es war ein erheblicher Zeitaufwand, weil wir alles gemeinsam erstellt und produziert haben. Also wir haben nirgends irgendwie ein Buch aus dem Regal gegriffen und gesagt, irgendwie sowas setzen wir um, sondern wir haben wirklich dieses komplette Halbjahr selbst irgendwie uns überlegt, wie gestalten wir das, wie setzen wir das um. Und war total spannend in diesem Kontext. Auch einen ganz großen Dank an das Team. Also eine Referendarin war dabei, eine Kollegin, die eigentlich schon in Rente ist, aber noch so ein paar Stunden quasi gearbeitet hat. Auch die Schulleitung war mit vertreten und da hat uns auch, zum Beispiel diejenigen, die den Stundenplan sozusagen erstellen, sehr frühzeitig geschaut, was ist möglich, um dieses Projekt umzusetzen und dass da mit großer Motivation man einfach dabei gewesen ist und dass man jetzt in den Folgejahren ja schon mal etwas hat, was man gemacht hat und jetzt können wir halt genau da ansitzen und sagen, okay, das hat damals vielleicht nicht so gut funktioniert. Das werfen wir jetzt mal über den Haufen und probieren neue Sachen aus. Aber dass jetzt sozusagen diese Teamarbeit sich vergrößert, weil neue Kolleginnen und Kollegen sozusagen in diesem Schuljahr dann auch mit hinzustoßen. Und dass das dann hoffentlich vielleicht auch in die Breite dann etabliert werden kann bei uns an der Schule. Aber wie gesagt, es ist ein Umgewöhnungsprozess. Also es gab natürlich auch ein paar Widerstände, das muss man so ganz klar sagen, weil es eben doch intensives Arbeiten auch seitens der Schülerinnen und Schüler erfordert. Und natürlich auch bei Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Eltern wirklich sich geöffnet werden muss für dieses fächerübergreifende und wirklich zu verstehen, warum genau macht man das und grenzt man die Fächer nicht voneinander ab. Und ich glaube, das ist etwas, was nachwirkt und ich glaube, das wird dann spannend, auch wenn man sich rückwirkend dann vielleicht irgendwann nochmal auf Klassentreffen begegnet und sich daran vielleicht zurückerinnert. Aber ich glaube, da sind auf jeden Fall so einige bleibende Momente auch entstanden.
Das glaube ich auch sehr, ja. Ja, wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, das ist möglich im Wegweiser Digitale Schule in der September-Ausgabe. Ich darf dir, Julia, ganz herzlich nochmal danken für diese Einblicke, die du jetzt uns gewährt hast. Und ich glaube fest, dass da für die Zuhörer auch so ein Funke mit dabei ist, der bei manchen überspringt und die sagen, jetzt probiere ich das auch mal aus. Herzlichen Dank dafür, Julia.
Sehr gerne. Dankeschön.